What if I told you weight loss is not about willpower, cutting carbs, or working harder in the gym, but instead comes down to flipping a specific switch in your body, one that helps flush out unnecessary calories? Heart surgeon and nutrition expert Dr. Stephen Gundry is revealing a new, simple, but insanely effective way to help get a slim, energized, and healthy body with no deprivation, restrictions, or fads. MCT Wellness can help you flip that switch yourself from the comfort of your own home. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. All you do is add a scoop to water and enjoy. Help unlock your body's potential by going to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy.
Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches, nüchternes Leben. Heute mit Jana und Benno.
Hallo lieber Benno, schön, dass du wieder da bist.
Jana, hallo. Bist du wieder fit? Bist du gesund?
Ja, so halbwegs. Ich freue mich jetzt aber, dass ich am Wochenende ein bisschen ausspannen kann. Leider, weil du bist ja auch krank und deswegen können wir uns nicht sehen, wie gedacht. Aber ja, vielleicht ist das auch ganz gut, dass wir uns dann beide mal ein bisschen erholen können. Ja, wie du ja sagst und wie man vielleicht auch noch ein bisschen hört, war ich jetzt nach der Buchmesse erstmal krank und hatte aber gleichzeitig ein Hörbuch, was ich aufnehmen musste und konnte mich deswegen auch irgendwie nur so halb auskurieren und bin aber eben letztes Wochenende krank geworden und das ist quasi auch der aktuelle Anlass für unsere Podcast-Folge. Die Idee dazu kam ja dir, das fand ich sehr cool, weil ja dadurch, dass ich dann eben Samstag krank wurde, konnte ich meine schon aufgenommene und geschnittene, aber eben noch nicht hochgeladene Podcast-Folge nicht online stellen. Und ja, das war für mich so eine Art Dilemma, weil ich ja eigentlich jeden Samstag eine Podcast-Folge hochladen will und das bis jetzt auch gut geklappt hat. Aber ja, da dann einfach so ein bisschen das zurückstellen musste, um halt auszukurieren.
Genau, also vielleicht nochmal, wer Jana auf Instagram folgt oder Kater sucht Freiheit auf Instagram folgt, der konnte Jana mit Nasenpflaster bewundern. Ein tief beeindruckendes Bild, weil ich das bisher nur von den Marathonläufern kannte. Aber das ist wohl auch ein probates Hilfsmittel für Leute, die viel sprechen. Und wie gesagt, diese Bilder haben uns zu diesem Thema, du hast das wunderbar eingeleitet, inspiriert. Und wir wollen heute unsere Gedanken mit euch teilen zu eben jenem Dilemma. Und magst du vielleicht noch mal ganz kurz teilen, wie genau du dieses Dilemma erlebt hast oder was es war?
Ja, im Grunde das Dilemma zwischen Selbstfürsorge, also ich kuriere mich einfach aus, ich lege mich ins Bett und schlafe und bin halt einfach krank. Zu quasi der Pflichterfüllung Podcast hochladen und regelmäßig die Podcast-Folgen online stellen und Menschen warten vielleicht auch auf eine neue Podcast-Folge und ja, da zu priorisieren, was ist jetzt in dem Moment wichtiger, das war im Grunde so die Problematik. Und ja.
Und erzähl mal, was dir so im Kopf rumging und vielleicht. Ist ja in unserem Podcast eher selten der Fall, gab es ja auch Gefühle.
Also ich muss sagen, wie gesagt, ich hatte diese Podcast-Folge ja schon vorproduziert, Anfang der Woche und auch geschnitten und musste sie halt nur noch hochladen. Und Buchmesse war quasi von Mittwoch bis Freitag, die Fachbesuchertage. Und ich hatte gesagt, ja komm, irgendwie schaffe ich das dann noch abends, das dann mal hochzuladen. Und dann war es aber halt so, dass die Buchmesse an sich einfach super anstrengend für mich ist, weil einfach unfassbar viele Menschen und Akquise machen. Das ist jetzt auch nicht das Geilste auf der Welt und ganz viel Kontakten und mit Leuten reden. Und ich halt danach immer super, super fertig war. Und einfach, ja, ich kam dann auch immer relativ spät heim, weil Verkehr und alles von Frankfurt raus, ne? Also es war dann bestimmt eigentlich immer so zwischen 8 und 9. Und morgens musste ich ja dann wieder um 7 raus. Also von daher, ja, war ich dann froh, auch gleich ins Bett zu kommen. Und hatte das dann immer aufgeschrieben, gedacht, ja komm, dann machst du es halt am Freitag, dann machst du es halt am Samstagmorgen. Und dann war eben Samstagmorgen und dann war ich da krank. Und dann, ja, habe ich halt mir ins Gedächtnis gerufen, dass ich ja den Podcast wieder angefangen habe mit dem Grundsatz zu sagen, ich möchte mir da keinen Druck mehr machen. Ich möchte das zwar natürlich so professionell, wie es mir möglich ist und so regelmäßig natürlich machen, aber ich möchte eben ihn nicht mehr auf das allerhöchste Podest stellen, sondern ja, mich auf das allerhöchste Podest und die Selbstfürsorge. Und hatte dann tatsächlich nach einem kleinen inneren Kampf entschieden zu sagen, gut, dann kommt halt jetzt einfach mal keine Podcast-Folge, es ist kein Weltuntergang und ja, ich kümmere mich jetzt mal um mich und kuriere mich aus.
Mhm. Magst du uns ein bisschen an diesem inneren Kampf noch teilhaben lassen?
Ja, schwierig zu beschreiben. Ich habe ja eine extrem krasse Pflichterfüllungstendenz und eine sehr krasse Disziplin und ein sehr krasses, ja, fast schon Problem damit, dass ich perfektionistisch bin, so auch durch mein Aufwachsen mit Alkoholismus, also mit dem Trinken meiner Mutter. Das ist ja eine der Strategien, die man da als co-abhängiges Kind tatsächlich entwickelt. Also sehr, sehr viele haben das, dass sie dann so perfektionistisch sind. Und das habe ich eben auch sehr stark. Und ja, das ist halt wie so ein Zwang in mir, die Sachen dann immer alle zu Ende zu machen, im besten Fall eben perfekt zu machen, regelmäßig zu machen. Und dann kommt noch dazu, dass ich andere Menschen so ungern enttäuschen möchte. Ich möchte so gerne von allen gemocht werden. Auch das ein Relikt aus meiner Kindheit. Und dass ich eben dachte, ja gut, ich werde jetzt hier dann irgendwelche FollowerInnen enttäuschen. Keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwem aufgefallen ist. Vielleicht schon, aber ja, also die Leute sind jetzt auch nicht irgendwie höchst enttäuscht und entfolgen dem Podcast und keine Ahnung, hassen mich. Ne? Das ist immer so ein komplett abstruses Denken in mir, dessen ich mir auch bewusst bin. Ich weiß, dass das nicht so ist und ich weiß, dass es abstrus ist, aber das ist einfach dann da in dem Moment.
Und, also ja. gab es so einen Gedanken und wohl auch wahrscheinlich einen ziemlich mächtigen Gedanken, ich muss, komme was wolle, sei was ist, diesen Podcast hochladen, ich darf nicht enttäuschen, ich darf nicht, vielleicht sogar, ich darf nicht versagen.
Ja.
Kann das so stimmen?
Ja, auf jeden Fall.
Das, was mir da eben auch immer so durch den Kopf schießt, ist, dass das gleich hier in deinem Fall, ich darf das einmal so sagen, nur eine Podcast-Folge, aber sofort was Existenzielles bekommt. Mhm. Also diese eine Podcast-Folge entscheidet über Wohl und Wehe von Jana.
Mein ganzes Leben.
Mindestens, ja. Mindestens. Und das war so die eine Seite und die andere Seite, die hat gesagt, du musst dich ausruhen, du musst dir Zeit für dich selber nehmen.
Genau, ja. Und da bin ich auch sehr stolz drauf, weil diese Seite gab es früher einfach so gar nicht. Also die ist jetzt so langsam, mit der Nüchternheit natürlich vor allem, ist die entstanden und gewachsen in den Jahren. Und ich feiere immer wieder kleinere bis mittlere Erfolge damit und freue mich dann natürlich auch und bin dann stolz auf mich. Und genau, und muss auch sagen, so sehr ich dann dachte so, oh nein, und jetzt kommt die Podcast-Folge nicht im Bla, also die andere Seite, perfektionistisch, so sehr war ich dann auch so ein bisschen stolz auf mich, als ich mich dann letztendlich dazu entschieden hatte zu sagen, es kommt heute keine und ich bin einfach krank. Weil das für mich dann eben ein Erfolg ist, mich mal und meine Gesundheit an die erste Stelle zu setzen und nicht diesen kritischen Stimmen nachzugeben in mir.
Und diese, also ich arbeite ja gerne oder nenne das gerne diese Anteile oder dieser Anteil, der dann gesagt hat, kümmere dich um dich selbst und stopp. so wie du es berichtest, ist er mittlerweile bei dir ganz gut selbstbewusst geworden und auch durchsetzungsstärker.
Das ist jetzt eine steile These.
Ja, genau, ist eine These.
Also ich würde nicht sagen, dass der schon sehr stark ist oder sehr durchsetzungsstark. Er ploppt immerhin immer auf bei den Themen. Und manchmal kann ich ihm zusprechen, so wie jetzt, und manchmal halt noch nicht.
Okay, erlebst du also auch noch, dass du auf dem Weg bist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe diese Thematik habe ich ja auch bei der Arbeit ganz, ganz stark. Und von daher, die ist sehr präsent bei mir und da funktioniert es eben aktuell noch nicht so gut.
Magst du es kurz erwähnen, wie das bei der Arbeit ist? Ich denke, das ist für viele auch interessant.
Ja, also da habe ich halt die Problematik, ich bin ja selbstständig und ich bin Hörbuchsprecherin und da ist man natürlich vor allem am Anfang sehr froh über jedes Hörbuch, was man bekommt, weil man eben, es ist halt so ein Kreislauf, du musst eigentlich viele Hörbücher haben, damit du bei guten Verlagen reinkommst, aber gute Verlage nehmen dich nicht, ohne dass du Hörbücher hast. Also wie bekommst du an diese Hörbücher? Und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt eine Möglichkeit, das sage ich mal erstmal unbezahlt, einfach Hörbücher einzusprechen. Und es gibt halt irgendwie den Versuch, bei Verlagen reinzukommen, die AnfängerInnen eine Chance geben. Und ich hatte aber echt Glück und habe schon, also ich bin jetzt in meinem zweiten Sprecherinnenjahr und ich habe einfach schon bald mein 40. Hörbuch eingesprochen. Mit 40. Pseudonym-Hörbüchern, ja. Also das ist schon echt sehr, sehr gut und sehr viel. Aber ich habe ja so eine kleine Problematik mit Nein sagen und die zeigt sich da dann eben immer. Ne? Also ich hatte zum Beispiel im August habe ich 7 Hörbücher eingesprochen. Also ich sag mal so, 4 Hörbücher, das heißt ein Hörbuch pro Woche ist schon, da bist du eigentlich voll. Also mehr geht nicht. Und ich hatte halt einfach mal 7 Hörbücher, eins davon war 14 Stunden lang. So,
knapp das Doppelte dessen, was als gut geht.
Genau.
Okay.
Und das war halt einfach so, weil dann kamen Neukunden, dann sagst du natürlich auch nicht nein, wenn die dich dann anfragen. Dann kamen irgendwie 2 Trilogien, da sagst du auch nicht nein, weil hast schon mal wieder jeweils 2 Bücher in den Folgemonaten und so. Ne? Also da kamen dann halt so ein paar Punkte zusammen, wo ich einfach nicht nein sagen konnte. Und dann waren es halt irgendwie schnell 7 Hörbücher. Ich habe es auch irgendwie geschafft, trotz meines anderen Podcasts, den ich ja by the way noch habe. Also das war schon ein bisschen wahnwitzig. So, und das Gute ist, es kommen jetzt weiterhin ständig Anfragen und ja, ich nehme aber auch im Moment einfach quasi jede Anfrage an und gucke, dass ich es halt irgendwie hinkriege. So, weil du weißt natürlich nie, geht's so weiter oder hört's irgendwie auf und brauchst du wieder ein Polster oder so. Und da habe ich halt gerade die Problematik, dass ich kann halt nur eine bestimmte Anzahl an Stunden am Tag sprechen, so. Das, was ich tue, ist schon Hochleistungssport für die Stimme. Also keiner von euch hat 4 bis 5 Stunden oder manchmal 6 Stunden am Stück mit maximal 5 bis 10 Minuten Pause aller 1,5 Stunden durchgesprochen. Ne? Das ist halt wirklich Hochleistungssport, das macht man normalerweise nicht. Und du kannst eben, also danach ist deine Stimme durch, danach bist du durch, auch konzentrationstechnisch, weil es schon auch sehr anstrengend ist. Und das heißt, ich habe halt nur eine bestimmte Anzahl an Stunden, die ich in der Woche umsetzen kann in Hörbuchstunden. Und ich habe schon sehr, sehr guten Workflow. Also brauche eine Hörbuchstunde, die rauskommt, brauche ich 1:15, um alles einzusprechen. Das ist super gut. So, aber ja, ich müsste halt eigentlich wenigstens den Verlagen mal sagen, hey, kann ich nicht irgendwie ein bisschen länger Zeit dafür haben, weil ich habe noch andere Hörbücher in der Reihe oder so. Aber ich habe aktuell halt viele Verlage, die das alles sehr kurzfristig haben wollen.
Klar.
So, und da habe ich eben diese Problematik zu sagen, also Nein zu sagen, abzusagen oder auch einfach wenigstens aufzuschieben. Und da deswegen dann auf mich zu achten, weil ich halt merke, es ist gerade wieder so viel. Ne? Ich habe meine Arbeit, die extrem viel ist. Ich komme quasi gar nicht dazu, mein Backoffice zu machen. Ich habe Kater sucht Freiheit, ich habe alkoholfreie Kasse, ich habe meinen Jana Liest Podcast. Und dann will ich irgendwie noch ein bisschen leben. Also, what the fuck. Also momentan ist wieder sehr viel. Und ja, da habe ich halt auch diese Problematik, dass ich das einfach, ich kann mich da in dem Moment noch nicht so ganz an die erste Stelle setzen oder meine Gesundheit. Ne?
Ja, heißt also, dass das, was ich eben so mutig formuliert habe, dass dieser Anteil, der gut auf dich achtet, selbstbewusst auftritt, das erlebst du da noch nicht so, ne?
Nee, bei der Arbeit noch nicht. Ja. Weil da ja. Ist halt gerade auch diese existenzielle Geschichte nochmal viel, viel größer bei mir.
Ja,
und deswegen, ja.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, diese existenzielle Komponente, die uns eben, um das jetzt auch mal positiv zu formulieren, dann eben über uns hinauswachsen lässt, was ja erstmal auch eine wunderbare Eigenschaft ist. Und bei aller Gefahr, die du ja selbst siehst bei dem Workload, ist es ja unvorstellbar, was du gerade und schon seit längerer Zeit stemmst. Und das ist eben ja auch eine Fähigkeit, die man erstmal würdigen darf, ne?
Das stimmt, ja.
Und also ich finde das auch beeindruckend. Und das, denke ich, darf man auch mal so würdigen. Ich komme jetzt nochmal zurück. Wir bleiben mal bei diesem nicht ganz so großen Thema Podcast-Folge hochladen oder nicht. Und wir haben ja unsere Folge, oder in dem Folgentitel taucht ja auch das Wort Dilemma auf. Und Dilemma verstehe ich so, das sind widerstreitende Wünsche, Interessen, widerstreitende Bedürfnisse, die beim besten Willen nicht miteinander vereinbar sind. Würdest du das, den Begriff Dilemma und damit solche Situationen auch erstmal so beschreiben?
Ja, also beim besten Willen nicht vereinbar finde ich ein bisschen hart, weil ich glaube, man findet irgendwie immer eine Lösung. Aber wahrscheinlich kommt es einem erstmal so vor, als wäre es beim besten Willen nicht vereinbar. Also von daher ja, glaube ich schon, das passt.
Und ich glaube, die Botschaft, die wir senden wollen, ist diese Dilemmata, die wird es immer wieder geben. Das gehört zum menschlichen Leben dazu. Und gerade wenn man nüchtern lebt, wenn man sich solcher Dinge oder wenn man sich selber und dessen, was einem so durch den Kopf geht, durch die Gefühlswelt geht, mehr und mehr bewusst wird, dann wird man viele solcher Dilemma entdecken. Und für mich zum Beispiel war es ganz wichtig zu akzeptieren, Dilemmata gehören zum Leben dazu. Es ist nicht so, wie ich finde, manche Selbsthilfebücher oder mancher Influencer einen Glauben machen will, dass man, wenn man sich nur bewusst genug ist und über die richtigen Techniken verfügt, dass man dann nie irgendwelche Widersprüchlichkeiten oder eben solche Dilemmata in seinem Leben entdecken wird. Die gehören dazu. Und die gehören ganz besonders dazu, wenn man, so wie du, ein verlässlicher, erfolgreicher Buchsprecher sein möchte, sein will. Und wenn man aber auch weiß, es ist dringend notwendig und gut und auf lange Sicht unerlässlich, sich gut um sich selbst zu kümmern. Das sind erstmal Dinge, die sind nicht vereinbar, oder?
Nein, ich glaube schon, dass die vereinbar sind. Nur halt, ich tue mir schwer damit, mit meiner Persönlichkeit, zu vereinbaren.
Genau. Jetzt ist ja unser großes Oberthema, unser großes Oberthema die emotionale Nüchternheit. Mhm. Und wir hatten damals so verschiedene Facetten beschrieben, die wir in der Literatur und im Netz gefunden haben. Wer die noch nicht kennt, mag gerne reinhören in die Folge. Und dazu gehört eben auch zur emotionalen Nüchternheit, verlässlich und verbindlich zu leben. Etwas, was eben bei regelmäßigen Alkohol- oder Substanzkonsum überhaupt nicht möglich ist. Und vor allen Dingen auch gegenüber anderen verlässlich und verbindlich wieder zu leben. Und gleichzeitig gehört eben die Selbstfürsorge, das heißt gut und verlässlich sich selbst gegenüber zu sein, auch zu der emotionalen Nüchternheit. Und da ist nach unserem Dafürhalten in diesem Begriff emotionale Nüchternheit schon so ein bisschen dieses Dilemma festgeschrieben. Und ja, wenn es für dich passt, Jana, lass uns doch mal zusammen überlegen, wie wir damit umgehen. Ich hatte ja gerade gesagt, zumindest vordergründig können wir diese Dilemmata nicht vermeiden. Und vielleicht gibt es sogar Situationen, wo wir sie gar nicht vermeiden können. Aber wie kann man gut damit umgehen? Und ja, vielleicht ist für unsere Hörer ja auch ein bisschen was dabei, wo sie sagen, hey, das könnte eine interessante Idee sein.
Ich finde, man sollte auf jeden Fall als erstes sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass man jetzt überhaupt dazu in der Lage ist, darüber nachzudenken und diese Dilemma zu haben.
Ja.
Weil als man noch Alkohol getrunken hat, da konnte man halt nicht verlässlich und verbindlich sein, weil man ja Alkohol getrunken hat und weil man da halt nicht verlässlich ist, ne? Weil man entweder dann absagen muss, weil man irgendwie doch einen Kater sich angetrunken hat am nächsten Tag, ne? Oder weil man dann irgendwie doch abends irgendwo versackt ist und irgendwas vergessen hat oder weil man einfach grundsätzlich nicht mehr so verlässlich ist, auf lange Zeit gesehen durch diesen Alkoholkonsum, ne? Also.
Und man kann es eben authentisch machen. Du hast die Community wissen lassen, die Podcast-Folge ist nicht hochgeladen, weil ich krank war. Wenn, ich sag mal, Alkohol, Kater und sowas eine Rolle spielt, dann neigen wir ja sehr dazu, zu lügen, nicht die Wahrheit zu sagen, Gründe vorzuschieben. Und damit entsteht ein neues Problem, nämlich ich merke auf einmal, ich bin überhaupt nicht authentisch und ich versuche mich da irgendwie so durchzulavieren. Und insofern finde ich das ganz toll, dass du das mal so an den Anfang stellst. Es gibt überhaupt keinen Grund mehr, sich zu verstellen. Ich kann so sein, wie ich bin und kann die Welt um mich herum an meiner Situation, vielleicht auch an meinem Dilemma teilhaben lassen. Und das finde ich, das ist so entspannend und so erleichternd. Finde ich eine großartige Errungenschaft, die mit der Nüchternheit einhergeht.
Und man ist halt auch integer, ne? Also das war man halt früher nicht.
Super. Ganz wichtiges Wort. Wir sind dann wieder integer. Passt für mich super, ja. Finde ich großartig. Vielleicht jetzt mal so ein paar Gedanken dazu, wie man damit umgehen könnte. Mir sehr geholfen und ich habe von dir gehört, dass es für dich auch eine spannende Idee ist und du dich im Grunde genommen ähnlich verhältst, ist ein Konzept, das auf eine andere Podcastlerin hinausgeht, die einfach, jetzt kommt so ein bisschen der Wirtschaftshintergrund bei mir durch, kündige das gleich an, die so etwas wie eine Prüfroutine entwickelt hat. Und diese Prüfroutine, die setzt sich, wenn man so will, aus drei Schritten zusammen. Ich nenne die jetzt einfach mal und wir schauen uns die dann mal in Ruhe an. Das fängt gleich mit einer spannenden Herausforderung an. Erstens, ich achte auf meine Bedürfnisse, nehme sie wahr, nehme sie ernst und tue grundsätzlich alles, um mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Oder, wie wir es eben aus dem Kontext der emotionalen Nüchternheit gehört haben, ich bin verlässlich und verbindlich auch mir selbst gegenüber. Das ist so der erste Schritt. Dann kommt ein zweiter Schritt. Wie gesagt, wir gehen im Folgenden gleich nochmal weiter drauf ein. Dann prüfe ich, ich handle immer dann verantwortungsvoll, wenn ich die eigenen Grenzen und gleichzeitig die der anderen respektiere. So, hier geht es eben darum, zu gucken, wo sind meine Bedürfnisse und meine Grenzen. Und jetzt kommt aber eben schon die Komponente anderer hinein, dass ich sage, die gilt es auch zu respektieren, denn ich möchte verlässlich und verbindlich anderen gegenüber zu leben. Und fast schon so wie ein Fazit, im dritten Schritt, ich erfülle meine Bedürfnisse so, ohne dass jemand absichtlich verletzt oder geschädigt wird. Nochmal ganz kurz, ich achte auf meine Bedürfnisse. Ich handle verantwortungsvoll, indem ich die eigenen und die Fremden, die von anderen die Grenzen berücksichtige. Und ich erfülle meine Bedürfnisse so, dass andere nicht geschädigt oder verletzt werden. Ganz kurz, vielleicht zwei Beispiele, um das eher theoretische ganz praktisch zu machen. Mir ist so eingefallen, wir sind ja beide selbstständig und Selbstständigkeit hat viele Herausforderungen gegenüber einer Angestellten-Tätigkeit. Die große Chance, das muss man, glaube ich, fairerweise sagen, ist, dass man ein höheres Maß an Freiheit hat, wie man seine Zeit einteilt. Und da besteht dann schon mal die Chance, mittags, wenn man müde ist, ein Nickerchen zu machen. Und wenn ich also wahrnehme, ich bin müde, dann kann ich das eben nicht mit einer Tasse Kaffee oder vielleicht noch mit irgendwelchen anderen Substanzen wegdrücken, sondern ich bin müde und ich brauche jetzt eine Auszeit, wie wir hier sagen, ich brauche ein Nickerchen und dann mache ich dieses Nickerchen. Das ist Selbstfürsorge. Wenn ich natürlich diese Müdigkeit bemerke und mich gleichzeitig mit einem Kunden, einem Klienten verabredet habe oder in deinem Fall eine Deadline einhalten muss, dann entsteht eben eine Situation, wo möglicherweise die Erfüllung meines Bedürfnisses, ich muss jetzt schlafen, kollidiert mit einem Kunden, der dann vielleicht sogar eine längere Anreise hatte oder seine ganzen Termine passend gelegt hat. Und wenn ich jetzt einfach sage, weißt du was, ist mir egal, ob du 2 Stunden auf der Autobahn gefahren bist, ich muss jetzt schlafen, weil ich müde bin, dann komme ich hier in Kontakt mit den Grenzen und vor allen Dingen den Bedürfnissen anderer und würde insofern jetzt sehr allgemein formuliert dort eine Schädigung herbeiführen und dann muss ich nach einer anderen Lösung suchen. Im Zweifel muss ich dann wirklich mal einen Job machen, um gegen meine Müdigkeit anzukämpfen. Allerdings dann natürlich darauf achten, dass ich das nicht unbegrenzt mache, sondern danach dann für mich sorge. Mhm. Vielleicht mögen diese beiden Beispiele diese Prüfroutine ein bisschen deutlicher machen. Und Jana, mich würde jetzt mal interessieren, insbesondere weil du ja auch offen zugegeben hast, dass du noch eine Übende bist, wie machst du das denn, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen?
Ja, finde ich jetzt irgendwie schwierig zu sagen. Ich meine, klar, müde zu sein, das merke ich einfach. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie... Das merke ich einfach. Genauso wie der Hunger ist bei mir auch sehr stark, weil ich sonst umkippe. Also den merke ich auch, wenn der da ist. Und ansonsten würde ich sagen, man sollte versuchen, je nachdem, wie man auch arbeitet, wenn man dann irgendwie super schnell so reingesogen wird in die Arbeit und dann auf gar nichts anderes mehr achtet oder sich dann da schwer tut, dass man sich vielleicht auch durch einen Wecker vielleicht alle 1 bis 1,5 Stunden quasi so rausziehen lässt oder erinnern lässt, mal in sich reinzufühlen, wie geht's mir jetzt eigentlich gerade? Habe ich Hunger? Habe ich Durst? Bin ich müde? Muss ich aufs Klo? Brauche ich mal frische Luft? So ein paar Grundbedürfnisse dann durchzugehen, ob die jetzt gerade irgendwie befriedigt werden müssen. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann weiterzumachen und wenn nicht, dann halt zu gucken, wie kann ich da mir was Gutes tun.
Wie hat sich, wenn du das noch erinnern kannst, du lebst ja schon sehr, sehr lange nüchtern, wie hat sich das durch die Nüchternheit verändert und vor allen Dingen verbessert?
What if I told you weight loss is not about willpower, cutting carbs, or working harder in the gym, but instead comes down to flipping a specific switch in your body, one that helps flush out unnecessary calories? Heart surgeon and nutrition expert Dr. Stephen Gundry is revealing a new, simple, but insanely effective way to help get a slim, energized, and healthy body with no deprivation, restrictions, or fads. MCT Wellness can help you flip that switch yourself from the comfort of your own home. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. All you do is add a scoop to water and enjoy. Help unlock your body's potential by going to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy. Why do so many dogs die before their time? Actress and dog activist Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. Superfood Complete by Badlands Ranch is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including premium protein-packed beef, nutrient-dense organ meat, heart-healthy salmon, gut-healthy vegetables, and several superfoods vital to your dog's health. And because high-heat cooking can add unhealthy things to your dog's food, Superfood Complete uses air drying, so it gets cooked low and slow. This means it has the convenience of kibble, but the health benefits of whole foods. If you want your dog to experience all these incredible benefits, go to badlandsranch.com/save50 right now to get up to 50% off your order and a 90-day money-back guarantee. Again, that's badlandsranch.com/save50 today. All dogs are unique. Your dog's results can and will vary.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Naja, es hat sich allein schon deshalb verbessert, weil ich... Also ich meine, ich habe ja allein schon jetzt viel mehr Zeit, weil ich nicht mehr entweder Zeit verkatere, die dann komplett ungenutzt ist, oder halt so viel Zeit in irgendwelchen Trinksituationen verbringe und dort dann ja auch zu viel Zeit verbringe, das heißt zu wenig schlafe, was sich ja dann wieder in die nächsten Tage zieht. Und genauso ja auch, man vergiftet sich ja mit jedem Schluck Alkohol selbst, und das heißt, der Körper ist dann aus dem Gleichgewicht gebracht und muss sich erstmal wieder entgiften, muss sich wieder in Ordnung bringen, die Psyche muss wieder klarkommen. Das geht vielleicht in der Jugend noch schneller, aber je älter man wird, desto länger dauert das Ganze. Bis Alkohol aus dem Körper raus ist, kann es bis zu 10 Tage dauern. Und das heißt, das ist alles im Grunde so ein ewig langer Rattenschwanz, der sich halt immer weiter in die Zukunft zieht und ganz viele Problematiken aus der Vergangenheit mitzieht, die gar nicht gelöst werden können. Weil man meist ja sogar immer wieder Alkohol trinkt und dieser Berg anwächst. Und auch Bedürfnisse gar nicht mehr befriedigt werden können, weil allein schon ein Schlafdefizit da ist bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil man ja nie richtig gut schläft mit Alkohol zum Beispiel. Ja. Und das heißt, der Energiehaushalt ist immer im Ungleichgewicht, die Psyche ist dadurch ja auch immer im Ungleichgewicht, ne? Und das ist ja nur der Schlafaspekt, dann kommen noch diese ganzen anderen Aspekte, die es bei Alkohol gibt, hinzu. Also, ja, da funktioniert, also man kann eigentlich nicht für seine Bedürfnisse irgendwie richtig sorgen, wenn man Alkohol trinkt, meiner Meinung nach. Das ist einfach nicht möglich.
Ja, das heißt, alleine der Verzicht auf Alkoholkonsum ist schon Bedürfniserfüllung an sich. Und das finde ich ganz toll formuliert. Auch oft wird ja dieses Thema so auf so einem Riesenpodest und fast mystisch behandelt. Also auf ein Podest gehoben und fast mystisch behandelt. Aber indem ich eben einfach darauf verzichte, schlafe ich länger, bin stabiler, muss meinen Organismus nicht damit beschäftigen, Gift abzubauen und so weiter und so fort. Das finde ich großartig. Vielleicht an dieser Stelle einfach mal die Frage, das Wort Bedürfnis ist ja, ja, benutzen wir jetzt hier in diesem Kontext so selbstverständlich. Was ist das eigentlich für dich, ein Bedürfnis, für die eigenen Bedürfnisse zu sorgen?
Ich würde sagen, ein Bedürfnis ist etwas, was, also es gibt ja dann die Grundbedürfnisse, die brauche ich, um überleben zu können. Und dann gibt es weitere Bedürfnisse, je nachdem, nach welchem Konzept man geht, ne, Maslow zum Beispiel, gibt es andere Bedürfnisse und die brauche ich, um gut leben zu können. Und es gibt eben Bedürfnisse, die sind wichtiger als andere oder Bedürfnisse, die müssen zuerst erfüllt sein, damit andere Bedürfnisse überhaupt aufkommen können. Und ja, Bedürfnisse sind der Grundstein dafür, dass man ein Leben führen kann, ein gesundes Leben führen kann und ein gutes Leben führen kann. So, also quasi, wenn man das jetzt vergleichen würde mit einer Maschine, was braucht die Maschine, um arbeiten zu können? Keine Ahnung, sie braucht Öl, damit sie geschmeidig läuft. Sie braucht die Arbeitsmaterialien, sie braucht Strom, sie braucht, was braucht eine Maschine noch? Ne? Also und das ist ja auch das, was wir brauchen.
Perfektes Bild mit einer Ergänzung. Die Maschine muss, wunderschön formuliert, geschmeidig laufen, damit sie etwas produziert. Ich würde sagen, bei uns Menschen brauchen wir diese Dinge, damit wir leben.
Genau.
Und nicht in erster Linie irgendeinen Output haben, sondern einfach, dass wir leben dürfen, dass wir sein dürfen und dass wir im guten Kontakt mit uns und in dem, was man wohl innere Balance nennt, sind. Mhm. Also mir sind die Bedürfnisse das erste Mal begegnet, als ich mich mit wertschätzender oder gewaltfreier Kommunikation beschäftigt habe, und es sind eben ja die Dinge, die wir brauchen, damit wir nicht nur funktionieren, das gehört dazu, Essen, Schlaf, körperliche Gesundheit, sondern dass wir als menschliche Wesen sein können. Und beispielsweise ist eben ein Bedürfnis menschlicher Kontakt, Austausch, Gespräch, Ruhephasen, Pausen, aber auch das Genießen in der Natur kann ein Bedürfnis sein. Ich glaube, das haben alle, ob es jeder so wahrnimmt, sei dahingestellt. Und das sind so Bedürfnisse, genau.
Wie geht's dir denn damit, die Bedürfnisse wahrzunehmen und zu erfüllen?
Ich weiß nicht, ob ich das hier in unserem Podcast nicht schon häufiger gesagt habe. Deswegen zögere ich, aber ich glaube, das ist für mich, nachdem ich mit den mich überwältigenden Gefühlen nach und nach besser klarkomme, die größte Herausforderung, weil ich eben aus einer Generation stamme, einer Generation angehöre, die dieses Konzept eigene Bedürfnisse haben, überhaupt nicht kennengelernt hat in Kindheit und Jugend. Damit will ich jetzt niemandem Vorwurf machen. Das waren zunächst mal andere Zeiten und andere Prägungen. Aber ich habe nicht gelernt und hatte auch keine Bilder, keine Vorbilder, wo ich mir das abschauen konnte. Und das ist wirklich für mich schwierig zu sagen, was brauche ich jetzt gerade? Einmal völlig unabhängig davon, ob das dann passend ist, sondern einfach zu sagen, da habe ich dieses Bedürfnis. Und was mir sehr geholfen hat, und insofern danke für deine Frage, ist, dass ich diese Impulse, genau wie du gesagt hast, kurz innehalten oder einfach Impulse ernst nehmen, dass ich diese Impulse nicht wegbewerte. Also ich merke zum Beispiel, dass ich häufiger Müdigkeit erlebe, als es in der Welt, in der ich lebe, angemessen erscheint. Und ich habe viele, viele Jahre gesagt, du darfst doch jetzt nicht gähnen, du darfst doch jetzt nicht müde sein. Du bist auch voll hier der Laschwuchs und reiß dich zusammen. Und genau das ist, wie ich heute weiß, für mich und ich denke generell kein guter Umgang mit solchen Signalen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, das ist kein Zeichen von laissez-faire sich gehen lassen, sondern das ist einfach, Da ist Müdigkeit, die gehört zu mir und jetzt gucken wir mal, Stichwort Prüfroutine, wie wir damit umgehen. Und in dem Moment, wo ich in diese Haltung komme, da muss ich mich immer wieder dran erinnern, da geht es mir so viel besser, weil ich keine Kraft mehr dafür aufwenden muss, diese Impulse und diese Bedürfnisse zu unterdrücken. Aber das war und ist ein ganz, ganz langer Weg und da geht es mir ähnlich wie dir, als du beschrieben hast, wie du so mit deiner Arbeit umgehst. Hm. Ja, vielleicht, wenn du zu den Bedürfnissen nicht noch etwas ergänzen möchtest, gehen wir mal in unserer Prüfroutine einen Schritt weiter. Die eigenen Grenzen und die der anderen wahrnehmen und dann eben auch aushandeln, was mache ich jetzt, ohne jemanden zu schädigen oder zu verletzen. Hast du da Erfahrung? Weißt du schon, wie du damit umgehst?
Also ich würde mal sagen, ich kann auf jeden Fall die Grenzen der anderen sehr gut wahrnehmen und respektieren und neige eben dann dazu, eher diese Grenzen zu akzeptieren oder erfüllen zu wollen.
Unterbrech dich da mal. Hast du eine Ahnung, warum du so fokussiert bist auf die Bedürfnisse und Grenzen der anderen?
Ja, klar. Das hat mit meinem Aufwachsen mit meiner Mutter zu tun. Durch den Alkoholkonsum. Das ist auch ein typisches Merkmal von Co-Abhängigkeit oder Kindern aus alkoholkranken Elternhäusern, dass man eben sehr empathisch gerade auch für andere ist. Man muss die Stimmungen im Raum sehr gut wahrnehmen können, um zu wissen, wie ist gerade der alkoholisierte Elternteil drauf, ne? Ist er heute gut drauf, schlecht drauf? Muss ich vielleicht Angst haben, dass ich heute geschlagen werde oder kann ich heute nach was zu essen fragen oder ne, solche Sachen?
Also eine Überlebensstrategie.
Genau, das ist eine Überlebensstrategie und man muss ja auch, gerade als Kind braucht man ja einen Elternteil, was einen auf irgendeine Art und Weise liebt, aber vor allem auch erstmal versorgt, weil man das ja recht lange nicht unbedingt kann. Und da muss man natürlich gucken, dass man sich irgendwie der betrunkenen Person, sag mal, anbiedert, also das tut, was sie von einem möchte. Das sagt sie einem ja aber meist nicht, deswegen muss man das irgendwie versuchen rauszufinden. Und deswegen sind diese Kinder sehr, sehr gut darin und stellen aber eben das Gefallen wollen oder das Wohl der anderen Person höher als das eigene, weil es damals zum Überleben gedient hat. Mhm.
Wahnsinnig beschrieben und gleichzeitig wahnsinnig schmerzhaft, wenn man das so erkennt.
Ja, und das ist natürlich ein Punkt, an dem ich weiterhin arbeiten darf, dass ich da dann eben meine eigenen Grenzen wenigstens mal genauso wichtig sehe wie die der anderen. Also meine Problematik bei dieser Prüfroutine wäre dann eher, dass ich halt meine eigenen Grenzen dann zu niedrig ansetze oder eben nicht akzeptiere und respektiere und dann eher auf die der anderen eingehe oder auf die Bedürfnisse der anderen vor allem eingehe, als auf meine eigenen.
Mhm. Und das geschieht bei dir durch Bewusstmachung oder wie machst du das? Dass du wirklich sagst, nee, stopp, jetzt darf ich mich aber auch nochmal ernst nehmen.
Ja, also wenn ich in so einer Situation bin, dann geht in meinem Kopf dann erstmal der Kreislauf quasi in Bezug auf die andere Person los und denke, okay, was würde die jetzt wollen, was könnte die für Grenzen haben oder was wäre das Beste für diese Person? Und dann muss ich mir halt jedes Mal, also das kommt meist jetzt schon automatisch, aber dann muss ich mir eben erstmal den Gedanken klar machen, hey, aber was ist denn jetzt eigentlich mit dir und was ist jetzt dein Bedürfnis und wo ist deine Grenze? So, also das muss ich mir dann jedes Mal aktuell noch bewusst machen und dann versuchen, das auszutarieren und dann eben zu gucken, okay, wie kriege ich da irgendwie ein Gleichgewicht wenigstens rein.
Ja. Mir hat an der Stelle eine Sache extrem geholfen und die würde ich gerne einmal weitergeben. Sie geht zurück, glaube ich, auf den Christian Hemschemeyer, sehr erfolgreicher YouTuber und Podcaster. zu ganz anderen Themen als zu nüchternem Leben. Weil er hat eben gesagt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit so einem Hintergrund natürlich gerade egoistisch rüberkomme, dann bin ich in einem guten Maß. Menschen, die so geprägt sind, wie du es beschrieben hast, die brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen, dass sie zu egoistisch sind. Und das würde ich gerne eben auch in diese Community reingeben. Sondern ihr dürft euch immer ein bisschen unwohl fühlen und wir dürfen uns immer ein bisschen unwohl fühlen, weil wir denken, jetzt sind wir gerade zu egoistisch. Und dann haben wir möglicherweise ein vernünftiges Maß an uns denken und an andere denken. Mhm. Und ich habe das jetzt fast 2 Jahre mal für mich so ein bisschen zur Handlungsleitlinie, zur Handlungsmaxime gemacht. Und ich habe 2 Jahre lang nicht einmal den Vorwurf bekommen, ich wäre ein Egoist.
Sehr gut.
Also da scheint was dran zu sein. Und ja, vielleicht einfach mal so als Tipp, schaut, ob es für euch passt.
Ja, und was hat dir dann, oder wie konntest du denn jetzt dann deinen eigenen Egoismus, sage ich mal, ne? Also dich selbst dann an die erste Stelle setzen, deine eigenen Bedürfnisse und nicht auch so auf die anderen achten?
Also ich, wenn du einverstanden bist, nehme ich mal dieses Thema mit diesen vielen Büchern und den vielen Anfragen. Mhm. Ich habe irgendwann meinen Mut zusammengenommen und hab jetzt mal übertragen auf deine Situation gesagt, dieses Buch spreche ich gerne ein, aber erst dann und dann. Wenn Sie das früher haben wollen, kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ich schaff's einfach nicht. Mhm. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich habe, weiß nicht, die Nacht vorher nicht geschlafen. Ich habe es getan. Und ich habe ausnahmslos, also nochmal übertragen auf deine Situation, die Erfahrung gemacht. Ja, ist okay. Ja, gut. Oh. Wenn Sie uns das dann garantieren, machen wir das. Ich habe mit Kollegen gespannt, habe gesagt, nee, also die Aufgabe übernehme ich jetzt nicht. Oder da bitte ich Sie, das selber zu machen. Ja, ich wollte ja auch nur mal fragen.
Ja.
Also da gibt es für mich auch, vielleicht haben andere, vielleicht hast du da andere Ideen, aber da gibt es für mich keine Abkürzung außer just do it. Es einfach mal machen und dann neue Erfahrungen machen. Und wenn es beim ersten Mal gleich Krawall gibt, dann nochmal ein zweites Mal machen. Ich habe, das möchte ich nochmal sagen, und ich war sicherlich ein extrem angepasster, man nennt das ja, glaube ich, People-Pleaser. Ich habe nicht einmal richtig Ärger bekommen, aber Blut und Wasser, wie man so schön sagt, geschwitzt.
Ja, aber das ist ja auch, also man erzieht die Menschen ja auch so ein bisschen dahingehend, dass sie wissen,
super,
wenn ich den frage, dann macht er es ja, ne?
Genau.
Und ich glaube, Menschen, die diese Problematik nicht haben, es gibt natürlich Menschen, die machen dann extra, also die gucken, die wissen genau, wen müssen sie fragen, damit Arbeit abgenommen wird und so, oder sie Arbeit wegschieben können von sich, aber von denen gehe ich jetzt noch nicht mal aus, sondern von Menschen, die andere Probleme haben, aber eben nicht unsere Problematik, die fragen dann halt einfach mal. Oder das habe ich auch zum Beispiel bei Freundschaften, habe ich das auch ganz viel. Ich habe meine Freunde jahrzehntelang dahingehend erzogen, dass ich immer zu ihnen gefahren bin meistens. Auch weil ich ja dann eben viel irgendwo anders war. Und dann bin ich nach Hause gekommen immer zu meiner Familie. Und dann habe ich dann natürlich auch die Freunde gesehen und so, ne? Und jetzt habe ich aber halt die Problematik, oder dass ich mich auch immer bei meinen Freunden gemeldet habe, ja. Weil ich eben so zuverlässig bin und das gut konnte. Aber jetzt habe ich die Problematik, dass ich gerne mal hätte, dass meine Freunde sich von sich aus bei mir melden oder dass auch Leute mal zu mir kommen, weil ich wohne zwar jetzt auch wieder woanders, aber rein mein Gebiet, da ist alles eine Stunde weit weg, so ungefähr. Also die könnten schon auch zu mir kommen, aber das machen halt die wenigsten, weil sie einfach gewohnt sind, dass ich halt zu ihnen komme und dass ich mich halt melde. Und es ist jetzt so schwierig, dann einfach zu sagen, könnt ihr nicht mal herkommen oder ich würde mir mal wünschen, dass ihr euch meldet oder so. Aber ich glaube, wenn ich es machen würde, oder ich habe ja zum Teil schon die Erfahrung gemacht, wenn ich es mache, dann sagen die, ja klar, kein Problem, natürlich, wir kommen gerne mal und gucken, wo du wohnst oder irgendwie so. Aber sie sind halt einfach von mir auch dadurch erzogen worden. Aber es ist von denen jetzt kein böser Gedanke dahinter.
Genau.
Sie sind es halt gewohnt Und ich habe ja immer Ja gesagt.
Genau. Und den Schlüssel in diesen Fällen, den Schlüssel hast in deinem Fall jetzt du, haben wir selbst in der Hand. Ja, finde ich super. Ja, vielleicht noch eine letzte Thematik, die im Zusammenhang mit sich gut um sich selbst kümmern und mit emotionaler Nüchternheit auftaucht und die ich auch für ganz, ganz wichtig halte. Das können wir, glaube ich, heute nur anreißen, aber ich fände es wichtig, wenn wir es zumindest auch mal benennen. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, unsere Bedürfnisse zu erfüllen, aber es gibt natürlich auch immer so einen Impuls, oder wir erleben das so, so muss ich es formulieren, wir erleben häufig Impulse, wo man im ersten Moment denkt, da möchte ein Bedürfnis gesehen werden. Es ist aber, wenn man genauer hinguckt, eine Kompensationsstrategie. Was meine ich damit? Also ich arbeite sehr konzentriert am Schreibtisch, ich lese vielleicht ein Buch ein und auf einmal spüre ich, oh, jetzt würde ich aber gerne durch Social Media scrollen, jetzt muss Instagram ran. Und dann kann ich natürlich sagen, ich habe jetzt das Bedürfnis und ich unterbreche meine Arbeit und ich erfülle mir jetzt das Bedürfnis, schnell mal in Kontakt mit der digitalen Welt zu kommen. Ich glaube aber alle, die zuhören und die ein bisschen darüber nachgedacht haben, wissen, hier geht es nicht um das Bedürfnis nach Social Media. Das ist nur eine absolut schlecht geeignete Strategie, abzuschalten, mir Erholung zu gönnen, vielleicht für mein Belohnungssystem irgendwas zu tun oder so. Und wir kommen ja am Ende noch einmal zu diesem Thema Social Media, aber vielleicht hier schon mal so auch an dich die Frage, wie gehst du denn damit um, dass du genau schaust, ist das jetzt ein Bedürfnis, was sich meldet, oder falle ich da wieder auf eine ungute, ich nenne das jetzt mal Kompensationsstrategie rein?
Ja, das ist schwierig, weil, also gerade bei Social Media weiß ich, dass das jetzt kein Bedürfnis ist, sondern eher irgendwie eine Form, also ich finde es ja schon eine Form von Sucht. Ich finde Social Media mal extrem süchtig machend, weil da kommt ja auch noch eine Folge dazu. Bei mir ist zum Beispiel auch, also das mit Social Media kenne ich auch total, gerade beim Aufnehmen oder so, dann willst du mal kurz eine Pause haben oder du machst die Pause und dann gehst du aber in Social Media, obwohl ich genau weiß, dass ich mich dann ja nicht erhole in der kurzen Zeit, die ich mir dann ja nur gönne. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Also mir fällt es immerhin schon mal auf, aber das dann auch wirklich abzustellen, finde ich sehr schwierig. Ich versuche dann halt irgendwie mein Handy auch gar nicht mit in der Kabine zu haben, wenn es möglich ist, oder irgendwo zu haben, wo ich es auch gar nicht sehe in der Pause, dass ich nicht auf den Gedanken komme. Und dann halt zu sagen, gut, also ich habe das Glück, dass ich eh so Rückenprobleme habe, dass ich in jeder Pause eigentlich irgendwelche Sportübungen machen muss und dann gar nicht dazu komme, jetzt seit neuestem in Social Media zu gehen. Aber sowas zum Beispiel, dass man halt, wenn man um diese Problematik weiß, dann guckt, okay, was kann ich stattdessen eben tun, und vielleicht sich da schon Hilfsmittel oder Erinnerungsmittel dann dahinzustellen, wo man in der Pause hingeht zum Beispiel. Bei mir ist es auch ganz, ganz krass, zum Beispiel, wenn ich aufhöre zu arbeiten, also ich mache meistens eben so 5 Stunden und mache mir dann was zum Mittagessen und dann sage ich, gut, ich habe jetzt so 1 oder 2 Stunden, wo ich wirklich entspannen kann und dann mache ich irgendwie nochmal nachmittags was für Katersudfreiheit oder so zum Beispiel. Und das ist jetzt im letzten Jahr so geworden, dass ich dann halt immer mich auf die Couch setze, YouTube anmache und irgendwie sticke oder so. Und ich wollte jetzt aber eigentlich halt kein YouTube mehr schauen, damit ich eben mal so ein bisschen mehr auch zur Ruhe komme und mich nicht die ganze Zeit nur mit Inhalten zuballere, sondern wenn, dann mit einem guten Podcast oder mit einem Buch, und halt nicht die ganze Zeit nebenbei noch YouTube. Aber der Drang auch da ist so immens und dieses, ich habe mir das halt so angewöhnt, dass meine Entspannung nach der Arbeit damit anfängt, dass ich ein YouTube-Video anmache. Und das ist so schwierig, da rauszukommen. Obwohl ich ganz genau weiß, dass das nur eine bedingte Form von Bedürfniserfüllung ist. Weil Mein Bedürfnis ist in dem Moment auszuspannen und das tue ich, indem ich versuche, nicht nachdenken zu müssen, zum Beispiel über Arbeit, indem ich mich halt, indem ich irgendwas anderes in meinen Kopf reinbekomme durch das Video. Aber mir würde halt viel besser helfen, wenn ich irgendwie zum Beispiel ASMR hören würde, was für mich sehr entspannend ist, oder halt irgendeine Entspannungstechnik mache oder vielleicht einen kurzen Nap machen würde. Es wäre alles viel entspannender und energiegebender als das, was ich tue. Aber das ist super, ich weiß es nicht, super schwierig. Vielleicht hast du ja einen Tipp.
Du hast es schon gesagt, wir haben durch Erfahrungen, die vor allen Dingen du gemacht hast, die ich aber teile, und eben auch bei der Vorbereitung dieser Folge gemerkt, dieses Thema Social Media Sucht, dem widmen wir mindestens eine eigene Folge. Das kommt irgendwann demnächst auf diesem Kanal. Hier geht es eben darum, dass wir beiden gemerkt haben, man darf eben auch lernen und genau hingucken, erfülle ich mir jetzt ein Bedürfnis oder erfülle ich es mir auf eine ungesunde Weise, indem ich da Gefühle nicht wahrnehmen möchte oder was auch immer, indem ich das formuliere, so eine getarnten Kompensationsstrategie greife. Und das ist eben auch etwas, was man lernen darf. Wir hatten es ja am Anfang gesagt, alles auf einmal ist sowieso schwierig, aber auch da genau hinzugucken, weil ich erlebe viele Menschen, die sagen, greife nochmal Social Media auf, ich muss mir jetzt das Bedürfnis nach dem und dem erfüllen. So. Und oft sind das keine Bedürfnisse, sondern Kompensationsstrategien. Das war uns, glaube ich, wichtig, da nochmal drauf hinzuweisen.
Ja, man muss sich halt als ersten Schritt wenigstens dessen schon mal bewusst sein, so wie bei mir. Und dann kann man, wenn man eben andere Themen bearbeitet hat, das auch mal angehen und vielleicht peu à peu gucken, eine der Strategien zu nehmen und zu sagen, okay, wie kann ich die gesund ersetzen oder welches Bedürfnis steckt wirklich dahinter und wie kann ich das wirklich erfüllen und vor allem besser erfüllen. Ja. Und dann ist das halt tatsächlich auch einfach eine Übungssache und immer wieder versuchen und immer wieder versuchen.
Super. Immer wieder versuchen.
Auch ich werde es immer wieder versuchen.
Ist ein, wie ich finde, schönes Schlusswort. Wir versuchen uns immer wieder an dieser Prüfroutine und einem Ernstnehmen der Bedürfnisse. Und du hast das sehr schön berichtet. Man kommt sich selbst dann langsam, aber sicher immer ein Stück näher.
Das stimmt, ja.
Gibt es noch was zu ergänzen von dir, Jana?
Noch ganz, ganz viel, aber zu viel für diese Podcast-Folge. Aber wir haben ja auch noch ein paar, die wir machen wollen, ne?
Wir wollen noch ein paar machen und wir haben dieses Thema ja aus aktuellem Anlass genommen und haben ja mal so einen ersten Einstieg gewählt. Wenn euch das interessiert, dass wir dort tiefer einsteigen, dass wir vielleicht auch noch mal konkretere Dinge austauschen hier im Podcast, lasst uns das gerne wissen. Es gibt die Fragerunde von Jana, die sich eben auch immer wieder Zeit nimmt, eure Fragen zu beantworten. Oder wenn es ein größeres Thema ist, können wir das auch gerne in einer separaten Podcast-Folge nochmal aufgreifen. Tretet, das ist unser großer Wunsch, doch mehr mit uns in Kontakt, dann können wir noch mehr das machen, was ihr haben wollt. Oder mit den Worten dieses Podcastes gesprochen, dann können wir eure Bedürfnisse noch besser erfüllen.
Sehr schön gesagt. Ja gut, mein Lieber, dann wünsche ich uns beiden gute Erholung und hoffe,
danke,
ihr konntet viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen und freue mich auf eure Rückmeldungen.
Genau.
Mach's gut.
Jana, bleib klar im Kopf.
Du auch.
Tschüss.
Ciao.
Das war Kater sucht Freiheit. Inspiration für ein freies und glückliches nüchternes Leben. Und jetzt bleib klar im Kopf.
I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait.
Didn't we already do that in Ohio? We passed issue one last year.
I know, by a wide margin too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue one last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.